Ja, ich will euch, bevor wir anfangen, erstmal für euren Mut danken, dass ihr zu diesem Männertag gekommen seid. Denn ich habe das Thema ja nicht genannt, wie helfen wir anderen auf dem Weg zu sexueller Reinheit, sondern wir haben es ganz offen gelassen, der Weg zu sexueller Reinheit. Also das heißt, es kann sicher auch der eine oder andere hierher gekommen sein, um selbst noch was zu dem Thema zu lernen. Der Rest natürlich nur, um anderen zu helfen, das ist ganz klar. Ja. Wir reden wenig, das haben wir auch in der Einleitung geschrieben, über das Thema Sexualität in unseren Gemeinden. Und wahrscheinlich, oder ich habe das festgestellt, auch am eigenen Leib, ich bin in einer ungläubigen Familie aufgewachsen, sehr wenig in unseren eigenen Familien über dieses Thema. Das hat wahrscheinlich oft mit Scham zu tun, ja, die nicht erst seit dem falschen Umgang heute mit Sexualität entsteht, sondern die schon vom ersten Tag an war. Das wisst ihr, ja, in dem Moment, wo Adam und Eva einander erkannten, sahen, wie sie wirklich waren, hatten sie sofort Schamgefühle. Wir werden da später noch drauf eingehen. Das Problem ist nur, wenn wir nicht über das Thema reden, dann bedeutet es nicht, dass das Thema unbesetzt bleibt. Das wisst ihr. Ja, ich habe mir viel Informationen zu dem Thema, ich bin erst mit 23 zum Glauben gekommen, ich habe mir viel Informationen zu dem Thema geholt, aber ganz bestimmt nicht bei dem, der sich Sexualität ausgedacht hat, sondern ich habe mich von der Welt aufklären lassen. Und ob diese Aufklärung wirklich mit dem übereinstimmt, was Gott sich gedacht hat, das könnt ihr euch denken, das ist mitnichten so, das ist weit, weit davon entfernt. Ich danke dem Martin für die Einleitung. Es ist schade, dass selbst Christen, also wir reden relativ wenig davon, würde ich sagen, aber leider haben auch Christen in der Kirchengeschichte, in der Vergangenheit über das Thema geredet und dabei ganz falsch geredet. So wie ihr es eben gehört habt, es gibt Kirchen, große Kirchen sogar, die jede Form von Sexualität, es sei denn zum Kinderzeugen, als etwas Böses darstellen. Und das kann ganz bestimmt nicht sein. Nein, denn 1. Mose 1, Vers 31, könnt ihr vielleicht dazu aufschlagen. Ihr wisst, dass Gott fast in einem Rhythmus jedes Mal, wenn er einen Schöpfungstag abgeschlossen hatte, gesagt hat, und siehe, es war gut. Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag, immer wieder wie ein Rhythmus, und siehe, es war gut. Und besondererweise lesen wir dann am sechsten Tag 1. Mose 1, Vers 31, und das ist nach der Schöpfung der Menschen. Und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und Gott hat den Menschen nicht erst als sexuelles Wesen nach dem Sündenfall geschaffen, das ist jedem klar. Ja, Adam und Eva waren von Anfang an auch als sexuelle Wesen geschaffen. Und über diese Sexualität sagt Gott selber, es war sehr gut. Also es bedeutet, an Sexualität selbst ist noch nicht einmal ein Hauch von Böse oder ein Hauch von Schlechtem oder ein Hauch von Verdorbenen. Es liegt nicht an der Sexualität, sondern es liegt vielmehr an dem Umgang damit. Wir wollen das vielleicht nur so zum als Fahrplan. Ist das in Ordnung? Wir machen bis 21:45,
ja,
dreiviertel
okay.
Stunde.
Ja, dann machen wir mindestens eine halbe Stunde Pause.
Machen wir eine halbe Stunde Pause und dann haben wir nochmal
genau.
Eine.
Genau.
Ja. Wir wollen auf jeden Fall über das Thema mit Bedacht reden. Ja, wollen nicht leichtfertig darüber reden, weil die Welt macht viele leichtfertige Kommentare und Witzeleien dazu. Aber gleichzeitig wollen wir auch sehr direkt und sehr deutlich reden. Und ich bin dankbar, dass wir so ein Thema zu einem Männertag nehmen konnten oder genommen haben. Weil jetzt sind wir mal unter uns, in Anführungszeichen. Und ich denke, da können wir mit der entsprechenden Offenheit drüber reden. Dass wir Scham haben, hat aber nicht nur mit falschem Umgang zu tun, sondern es hat manchmal auch mit Missbrauch zu tun. Ja, das ist unter Männern seltener, aber kommt auch vor. Aber gerade wenn ihr eine gemischte Gruppe vor euch habt, müsst ihr daran denken, Schamgefühle kommen nicht nur daher, dass, ich mache es jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, wir Männer die Sexualität oft missbrauchen, sondern dass es auf der anderen Seite auch Missbrauchte gibt. Und das löst natürlich auch Schamgefühle aus. Einige Vorüberlegungen, das soll der erste Punkt sein. Ich habe, es tut mir leid, nichts am Beamer vorbereitet, aber wer möchte, der kann mir nachher eine E-Mail schicken und ich schicke ihm einfach das ganze Skript zum Nachlesen. Also ihr könnt euch gerne Notizen machen, aber das meiste, glaube ich, von dem, was ich sage, steht in dem Skript. Eine Vorüberlegung, bevor wir über erstmal die Gedanken zusammenfassen, was Gott sich mit Sexualität gedacht hat. Der Mensch wurde ja nicht zum Selbstzweck geschaffen, sondern der Mensch wurde zur Verherrlichung Gottes geschaffen. 1. Mose 1 haben wir schon aufgeschlagen. Geht mal einen Vers zuvor, da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Haben sich schon viele kluge Köpfe Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Aber eins ist ganz klar, es kann unmöglich das äußere Bild sein. Weil die Bibel sagt uns, Gott ist Geist. Also kann es nicht, auch wenn der Jesus die Form eines Menschen angenommen hat und ganz Mensch wurde, trotzdem ist Gott Geist. Also es geht nicht um ein äußeres Bild in erster Linie, sondern es geht vielmehr um ein Charakterbild oder um sein Wesen. Ja, Gott hat Vernunft, Gott hat Moral, Gott kann Verantwortung übernehmen, Gott hat Gefühle, hat Wille, Verstand. Und in diesen Punkten sind wir Gott als Menschen sehr, sehr ähnlich und in sein Bild geschaffen. Gott hat auch eine Vielzahl von Charaktereigenschaften und deswegen hat er Mann und Frau in sein Bild geschaffen. Denn auch bei allem Gender-Mainstream-Gerede, was manche Länder Gott sei Dank schon hinter sich gelassen haben und wir jetzt gerade auf diesen falschen Zug aufspringen, ist es offensichtlich, dass Mann und Frau sehr, sehr unterschiedlich geschaffen sind. Aber in ihrer Unterschiedlichkeit in das Bild Gottes geschaffen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja, es gibt manche Gemeinden, da müssen wir uns, damit meine ich jetzt nicht die großen Kirchen, die denken fast, die Frau wäre in das Bild des Mannes geschaffen und der Mann in das Bild Gottes. Das ist eine falsche Vorstellung von der Schöpfung. Der Mann wie die Frau sind beide, Vers 27, in das Bild Gottes geschaffen. Und das ist kein äußeres Bild, sondern das Bild seines Wesens. Also auch wenn wir eine Unterschiedlichkeit haben, sind trotzdem beide in das Bild Gottes geschaffen. Und das ist sehr wesentlich. Dieses in das Bild Gottes geschaffen zu sein, ist auf keinen Fall ein Selbstzweck. Ja, der Uwe hat sich vielleicht schon öfters mit dem Thema beschäftigt, vermute ich jetzt einfach mal, andere weniger. Aber leider begegnet uns selbst in christlich-seelsorgerliteratur schon die Idee, naja, Gott hat uns in sein Bild geschaffen, damit wir Identität und Wert haben. Natürlich bekommen wir dadurch Identität. Natürlich bekommen wir dadurch Wert, dass du ein Geschöpf bist, in das Bild Gottes geschaffen, was du sonst von keinem anderen Geschöpf sagen kannst. Aber ihr dürft da nicht stehen bleiben. Gott ist nicht einfach nur unser Identitätsbeschaffer. Versteht ihr? Das ist kein Selbstzweck. So ähnlich wie die Erlösung kein Selbstzweck ist. Gott kennenlernen und Vergebung unserer Schuld durch Jesus Christus zu bekommen, ist wichtig. Aber das ist kein Selbstzweck. Das hat einen Sinn. Ja, damit wir wieder in Gemeinschaft mit Gott leben können und ihn verherrlichen können. Oder jemand anders hat gesagt, es ist niemals das höchste Ziel des Menschen, erlöst zu werden. Manche husten da schon unter den Evangelikalen. Aber überleg doch mal, wenn es wirklich das höchste Ziel des Menschen wäre, erlöst zu werden, dann hätte Adam vor dem Sündenfall keinen Sinn im Leben gehabt. Das kann nicht sein. Der Sündenfall kam nach der Schöpfung. Aber Gott hat den Menschen schon offensichtlich vor dem Sündenfall gemacht und hat vorher gesagt, es war sehr gut. Also muss die Sinnhaftigkeit des Menschen viel größer sein, als einfach nur Hauptsache gerettet. Versteht ihr? Die Rettung ist wichtig, aber die Rettung macht das, was im Sündenfall verloren gegangen ist. Sie bringt mich wieder in Gemeinschaft mit Gott, um dann was zu tun? Um Gottes Willen zu leben. Es ist eigentlich selbstverständlich und eigentlich offensichtlich, wenn man die Bibel liest, aber ich muss diesen Vortrag so anfangen, weil es heutzutage manchmal gar nicht mehr selbstverständlich ist, selbst unter Evangelikalen. Für was bin ich überhaupt da? Viele kommen so in die Gemeinde rein und denken, na, Hauptsache gerettet. Und das ist schwierig. Ja, dann sitzt du nämlich dort in der Bank und fragst dich, ja, was kann dir Gott jetzt als nächstes bieten? Aber du hast dich auf ein falsches Gleis gesetzt. Er ist der Schöpfer. Und wir tragen sein Wesen. Und der Sinn des Ganzen ist, damit wir ihm damit Ehre machen. Das wird wieder und wieder durch die ganze Schrift hindurch gelehrt. Wir tragen Ebenbildlichkeit, das ist die größte Würde des Menschen, das stimmt, damit wir ihn mit dieser Ebenbildlichkeit verherrlichen. Wenn Gott gnädig ist, kannst du gnädig sein und verherrlichst damit Gott. Wenn Gott moralisch gute Entscheidungen trifft, kannst du gute Entscheidungen treffen und verherrlichst damit deinen Schöpfer. Ja, wer von euch hat Söhne oder Kinder? Sind einige. Ihr wisst das ganz genau, wie sehr euch eure Kinder ehren können, natürlich auch verunehren können, aber wie sie euch Ehre machen können, wenn ihr ihnen was von eurem Wesen, von eurem Charakter, von eurem Guten beibringt und sie euch nachtun. Richtig? Da freut ihr euch, wenn ihr seht, wie ihr Gutes in das Leben eurer Kinder prägen könnt. Und genau das ist der Schöpfungsgedanke. Gott schafft uns in Ebenbildlichkeit und wenn wir sein Wesen reflektieren in dieser Welt, verherrlichen wir damit Gott. Und das ist sehr, sehr grundsätzlich, auch für unser Thema, besonders für unser Thema heute, wie die Sexualität. Wen ich da noch nicht richtig überzeugen konnte, vielleicht einfach mal ein paar Bibelstellen. 1. Korinther 10, Vers 31, da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Als ich den Vers das erste Mal studiert habe, dachte ich, Mensch, sowas Profanes. Ja, da geht es um die Verherrlichung Gottes und er redet vom Essen und Trinken. Aber das ist genau der Schlüssel. Wir müssen lernen, Gott in den kleinen Dingen, in den alltäglichen Dingen des Lebens, sogar beim Essen und Trinken, zu verherrlichen. Das ist dein Programm. Das ist so, wie sich Gott eigentlich für uns gedacht hat. Das ist der Ursprung. Ich weiß, dass ich von etwas rede, was gar nicht geläufig ist unbedingt. Aber das ist der Kern, dass wenn ihr Reset-Knopf sucht in der Bibel, dann ist das der Reset-Knopf. Wie kann ich zur Verherrlichung Gottes leben? Das ist der Ursprung. Es haben sich schlaue Köpfe vorhin schon Katechismen ausgedacht. Ein Katechismus versucht, die Lehre der Schrift ja, in Sätzen zusammenzufassen. Und im Westminster-Katechismus haben sie das gleich an den ersten Punkt gestellt. Was ist der Sinn des Menschen? Was ist der Sinn des Lebens? Gott kennen, ihn lieben und zu seiner Verherrlichung leben. Das ist der Kern. Nicht die Erlösung, so wichtig sie ist. Ist schon fast ketzerisch, wenn man so redet. Aber das ist nicht der Kern. Das kam nach dem Sündenfall. Und selbst das gebraucht Gott zu seiner Verherrlichung. Das ist der Sinn des Ganzen. 1. Korinther 10, Vers 31 oder 2. Korinther 5, Vers 9. Paulus schreibt an die gleiche Gemeinde, deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein. Was ist deine Ehre eigentlich? 2. Korinther 5, Vers 9. Ob wir einheimisch oder ausheimisch sind, das bedeutet, ob wir jetzt hier noch leben oder ob wir bei ihm ankommen. Ja, ob wir noch hier im Fleisch sind oder ob wir sterben und dann bei Gott sind. Unsere Ehre ist, ihm wohlgefällig zu sein. Andere Verse, da kommen wir später noch drauf, ist 2. Korinther 5, Vers 15, Offenbarung 4, Vers 11 und 12, Römer 11, Vers 36, Epheser 3, Vers 10 und 11. Ich will aber noch einen Vers wählen, der selten in dem Kontext genommen wird, Römer 3, Vers 23, weil das ein Vers ist, den ich, wer denn als Kind Kindergottesdienst oder Kinderstunde besucht? Mal die Hand richtig hoch. Wer hat irgendwie als Kind schon mal Kindergottesdienst besucht? Ich vermute, wenn ihr in der Kinderstunde oder im Kindergottesdienst wart, habt ihr alle mal Römer 3, Vers 23 gehört. Ein ganz bekannter Vers, den wir oft auch in Verbindung mit der Evangeliumsverkündigung benutzen. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Oder, wer hat mal Luther? Wer kann mal aus Luther lesen? Ruwe?
Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.
Überlegt mal. Der erste Teil, sie sind allesamt Sünder. Das habt ihr schon gehört. Das habt ihr auch verstanden. Sonst wärt ihr heute nicht hier, vermute ich einfach mal. Ja? Und das habe ich auch verstanden als Kind. Okay, sind alle Sünder. Aber diesen zweiten Teil, ich habe den einfach auswendig gelernt als Kind. Aber selbst die Kinderstundenmitarbeiter konnten mir den Vers nicht erklären. Sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben soll. Aber ihr Lieben, wenn ihr die Einführung nochmal vor Augen haltet, die wir gerade genannt haben, das höchste Ziel deines Lebens ist es, ihn zu verherrlichen, ihn zu reflektieren, in seiner Ebenbildlichkeit wirklich zu leben. Dann sagt Paulus den Römern, das ist dein Ruhm, das ist deine Ehre. Es gibt eine Herrlichkeit. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Namen für euch, den Stefan. Es gibt eine Herrlichkeit für den Stefan. Wisst ihr, was seine Herrlichkeit ist? Wenn er lernt, um Gottes Willen zu leben. Und das ist genau der Kontext hier in Römer 3, Vers 23. Seitdem, und da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Seit dem Sündenfall wollen wir gar nicht mehr für ihn leben. Das ist da passiert im Sündenfall. Im Sündenfall ist nicht ein bisschen Essen vom Baum, ja, der verbotenen Frucht, oder ein bisschen stehlen oder ein bisschen lügen oder ein bisschen betrügen. Das ist nicht der Kern vom Sündenfall. Der Kern vom Sündenfall ist, ich möchte nicht mehr für ihn leben. Da ist ein neues Reich geboren worden. Vorher gab es nur ein Reich mit Gott in der Mitte und alles waren seine Untertanen. Und für Adam und Eva gab es keinen größeren Sinn im Leben, als zu seiner Verherrlichung zu leben. Aber im Sündenfall ist ein neues Reich geboren worden. Das ist das Bild, was Paul Tripp gerne benutzt und ich finde es hervorragend. Nämlich das Reich deiner selbst. Und mit dem Sündenfall hat ein neues Programm in meinem Herzen Einzug gehalten. Und jetzt möchte ich für mich selbst leben. Ich möchte mich verherrlichen. Ich möchte mit allem, was ich habe, dass ich groß rauskomme. Dass ich vor den Menschen angesehen bin. Deswegen sind wir so menschenfürchtig und achten so sehr drauf, was andere von uns denken oder sagen. Deswegen fahren wir gerne große Autos oder kleiden uns gerne in schönen Anzügen. Ja, weil wir uns verherrlichen wollen. Wir wollen für unser Reich leben seitdem. Und damit haben wir unseren Ruhm verspielt. Damit haben wir unsere Herrlichkeit verspielt. Weil das Größte, was für einen Menschen eigentlich zu kriegen ist, ist um dessen Willen zu leben, der uns gemacht hat. Und für den es sich obendrein wirklich lohnt zu leben. Wisst ihr, wenn ich das gerade, wir haben einen Jugendtag gehabt, da habe ich das lange gemacht. Das soll jetzt nur 10 Minuten Einführung sein. Aber am Jugendtag haben wir mal anderthalb Stunden über das Thema geredet. Und ich weiß, bei Jugendlichen, das ist ganz schwer, die Rollos überhaupt hochzukriegen. Aber wenn sie das hören, wie, es geht gar nicht um mich, ich soll mein ganzes Leben einsetzen, um für einen anderen zu leben, dann gehen die Rollos ganz runter. Das kann ja gar nicht sein. Wie langweilig ist das denn? Aber ihr Lieben, ihr macht einen Fehler. Ihr macht den gleichen Fehler, den schon Adam und Eva begangen haben, durch Satan. Satan hat gesagt, Gott weiß, an dem Tag, da du davon isst, werden dir die Augen aufgetan werden. Also wie hat Satan sie versucht? Da gibt es noch mehr. Gott weiß, also er hält was zurück. Versteht ihr den Satz? Gott weiß, ja, also er ist ein Angriff auf den Charakter Gottes. Er will dir was vorenthalten, er meint es nicht wirklich gut mit dir. Und da gibt es noch mehr für dich. Das wahre Leben liegt darin, dass der Stefan sich richtig austobt und das maximal aus dem Leben rausholt. Aber manche haben das schon versucht von uns und haben gemerkt, wie furchtbar das ist, wie leer das ist. Das ist nicht das wahre Leben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Es ist ein absolutes Vorrecht, vielleicht lernen zu dürfen, für den zu leben, für den es sich wirklich lohnt. Versteht ihr? Wir dürfen das nicht als etwas wie ein Leben zweiter Klasse betrachten. Oh, jetzt geht es doch nicht um mich, jetzt muss ich für Christus leben, jetzt muss ich für Gott leben. So denken wir. Aber das ist ein falsches Denken, das ist ein satanisches Denken. Wir fallen auf die gleiche List rein, wie schon die ersten Menschen reingefallen sind. Wir belächeln das manchmal so als Kindergartenbericht. Das ist ein ganz tiefgründiger Bericht, 1. Mose 3. Das Leben für den, der alles geschaffen hat, der alles am Leben erhält und der obendrein sein Leben für dich gegeben hat, damit du mit ihm versöhnt werden kannst, das ist kein Leben zweiter Klasse. Das ist das wahre Leben. Das ist das beste Leben, auch wenn es am Anfang überhaupt nicht so aussieht. Ja, am Anfang sieht es so aus, ich will mein Leben leben, das ist unwahrscheinlich attraktiv. Aber wie gesagt, ohne jemanden anzugucken, manche von uns, gerade in Bezug auf die Sexualität, haben schon gemerkt, wo die Reise hingeht. Am Anfang sehr süß, am Ende extrem bitter. Der andere Weg, wenn ich lernen möchte, um Gottes Willen zu leben, der sieht am Anfang extrem langweilig, bitter, blöd aus, ja, warum soll ich um eines anderen Willen leben? Aber ich verspreche aus, und das haben viele vor uns schon festgestellt, am Ende ist der Weg richtig gut und richtig süß. Und deswegen sagt der Jesus, wer mir nachkommen will, der muss was tun? Der muss sich selbst verleugnen. Das hat mit Sterben zu tun. Ich muss diesem Reich der Selbstsucht, diesem ich will meinen Willen, wie im Himmel so auf Erden, dem muss ich sterben, es geht nicht anders. Aber du gewinnst, ihr Lieben, das wahre Leben. Und zwar jetzt schon hier. Nicht erst einmal in der Herrlichkeit, sondern jetzt schon ist das das wahre Leben, wenn du von deiner selbst loswirst und lernst, das ist schwer, ich weiß das, aber lernst, um eines anderen Willen zu leben, für den es sich wirklich lohnt zu leben und nicht für so einen kleinen Wurm. Du bist nur ein Wurm in diesem Universum. Wie schön es ist, für den leben zu dürfen, für den es sich wirklich lohnt zu leben. Manche würden sich mit Ehre bekleckern, wenn sie mal mit der Queen zusammen Abendessen dürfen. Richtig? Ja, die würden das jedem erzählen. Die würden Bilder davon schießen. Neulich in der Zeitung war einer abgebildet, der hat 2300 Bilder von Promis mit sich gemacht. Lauter Selfies. Ja, in der Fulda oder Hünfelder Zeitung war das. Ja, da denken wir, das hat Ehre. Wie viel mehr Ehre hat es, dass du für den leben darfst und mit ihm Gemeinschaft haben darfst, der Himmel und Erde gemacht hat und alles am Laufen hält. Das ist kein Leben zweiter Klasse, das ist das wahre Leben. Und das ist deine Herrlichkeit, es gibt keine andere. Das ist dein wahrer Ruhm. Und den haben wir natürlich verlassen, wo wir angefangen haben, für uns selbst zu leben. Könnt ihr das erkennen? Und so macht Römer 3, Vers 23 total Sinn. Alle haben gesündigt und alle haben sich darauf konzentriert, jetzt will ich, dass der Mike groß rauskommt. Und damit haben sie ihr Leben verspielt. Und damit auch ihre Herrlichkeit, ihren Ruhm, den wir eigentlich bei Gott haben sollen. Und ihr Lieben, das war ein langer Exkurs oder eine lange Einführung, aber das ist total wichtig, um das zu verstehen, warum. Wir werden Sexualität nur verstehen, wenn wir den Masterplan vor Augen haben. Der große Plan ist, alles dient zu Gottes Verherrlichung. Okay? Dein ganzes Wesen und alles, was du bist, dient zu Gottes Verherrlichung. Jetzt darfst du dreimal raten, für was es Sexualität gibt. Und das ist katastrophal, wir dürfen sie auch beim Namen nennen, dass die katholische Kirche, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zu einer Zeit so eine Lehre verbreitet hat, Sexualität ist was Böses. Es sei denn, es ist vielleicht gerade mal zum Kinderkriegen gemacht. Ja, ist völlig falsch. Sexualität muss was durch und durch Gutes sein. Das Böse ist im Moment übrigens nicht jetzt heute erst gekommen, seitdem wir Handys und Videos und den ganzen Schmutz um uns rum scharen können. Das Böse war im gleichen Moment da, wo der Sündenfall passiert ist. Sofort hatten sie Scham. Seht ihr das? Das ist nichts Neues. Heute ist es sehr schlimm, besonders für uns, für die Kinder. Ja, weil du kannst von deiner Mutter verboten kriegen, ein Handy zu haben. Das hilft nichts. Deine Freunde haben ein Handy und können dir jeden Schmutz direkt vor die Augen halten. Das ist eine schwere Zeit heute, glaube ich schon. Aber das Problem ist nicht das Handy. Das Problem steckt in mir. Dieser falsche Umgang mit der Sexualität. Und das war von Anfang an da. Dieses Selbstsüchtige, ich möchte es gebrauchen, damit es mir dient. Aber das war nie die Idee von Sexualität. Sexualität dient auch zur Verherrlichung Gottes. Und wir möchten dazu, das ist die wichtigste Stelle, und wenn ihr überhaupt nichts merkt von diesem Vormittag oder euch merkt von diesem Vormittag, dann bitte ich euch, diese eine Stelle, die müsst ihr euch merken und die müsst ihr auch wirklich durch und durch verstehen. 1. Korinther 7. Aber bevor wir 1. Korinther 7 lesen, da geht es nämlich ganz deutlich um Sexualität und wirklich um Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Bevor wir 1. Korinther 7 anschauen, einen kleinen Exkurs, wenn wir hier jetzt aus 1. Korinther 7 was über die Sexualität lernen, dann bitte bewahrt euch vor diesem Fehler zu denken, das wissen die Menschen jetzt erst seit 1. Korinther 7. Versteht ihr? So eine deutliche Lehre finden wir tatsächlich das erste Mal hier in 1. Korinther 7. Aber das heißt nicht, dass die Menschen erst seit 2000 Jahren wissen, wie sie mit Sexualität umgehen sollen. Das ist völlig falsch. Vergesst nicht, Adam wandelte mit Gott. Und was machten die zwei? Ja, die haben nicht nur Händchen gehalten und haben ein Lied geträllert. Gott hat Adam von Anfang an belehrt, belehrt, belehrt. Das wird uns berichtet. Gott hat Adam darüber belehrt, wie er mit der Schöpfung umgehen soll, bebauen und bewahren. Gott hat Adam darüber belehrt, wie er mit dem Schöpfer umgehen soll. Du sollst mir gehorsam sein. Und das ist ein Ausdruck deines Vertrauens und deiner Liebe zu mir. Gott hat Adam darüber belehrt, wie er mit seiner Frau umgehen soll, mit seinen Kindern. Du sollst Vater und Mutter verlassen und deiner Frau anhängen. Das wusste Adam alles noch nicht. Das hat er ihm gezeigt, hat er ihm gesagt. Das ist ein wichtiges Gebot. Ja, jetzt nicht für die Sexualität, sondern für die Ehe, weil ohne Verlassen kein Binden. Aber das wusste Adam nicht. Adam wusste nicht, wie er mit Schöpfung, mit der Schöpfer, mit den anderen Geschöpfen umgehen soll. Er wandelte mit Gott und Gott hat ihm alles gesagt, was wichtig ist für dieses Leben. Und Adam hat es auch weitergegeben. Ich gebe euch ein Beispiel. Woher wusste Kain, dass sein Opfer Gott nicht gefallen kann? Der wusste das ja. Aber er wollte nicht anders. Woher wusste er das? Nirgendwo wird in den, es ist ein Hinweis drauf, also nirgendwo wird in den ersten Kapiteln gesagt, dass das Opfer ein Blutopfer sein muss. Wird ja nirgendwo ausgedrückt, oder? So richtig festgeschrieben wird es erst im Mosaischen Gesetz. Aber das heißt nicht, dass es mit dem Mosaischen Gesetz zum ersten Mal eingeführt wurde. Das erste Opfer, was je gebracht wurde, wer hat das gebracht? Das erste Blutopfer? Gott selber. Denn in dem Moment, wo sie gesündigt hatten, hat Gott sie nachher mit was bekleidet? Aber Felle wachsen nicht auf Bäumen. Felle bekommst du nur, wenn du ein Tier tötest. Das erste Opfer, was je gebracht wurde, hat Gott dargebracht. Das ist jetzt noch ein Exkurs, ihr Lieben, wir dürfen nicht vom Thema abkommen. Das letzte Opfer, was je dargebracht wurde, hat auch Gott dargebracht. In seinem Sohn Jesus Christus. Für deine und meine Schuld. Für deinen, meinen falschen Umgang mit Sexualität. Das wusste Adam. Und das hat er auch weitergegeben. Und so wusste er auch über die Sexualität Bescheid. Und deswegen wusste Kain ganz genau, das Opfer, was ich hier bringe, das ist nicht in Ordnung. Der war sich nur zu stolz, als Feldbauer seinem Schafbruder ja, das Beste abzukaufen. Da war er zu stolz. Das war seine Sünde. Er dachte, er kann Gott auf seine Art und Weise begegnen, aber das kann er nicht. Also, und so wussten die Menschen, ja, wir haben natürlich was mit, in der Bibel finden wir progressive Offenbarung, gerade was den Heilsplan angeht, aber das bedeutet nicht, dass alles nur progressive Offenbarung ist. Gerade der Umgang mit unserem Leben, da hat Gott den Menschen sehr gut belehrt, wie man richtig leben soll. Adam wusste das, Kain wusste das, Josef wusste das, Mose wusste das, die Propheten wussten das. Und die Korinther, ich will es mal so aufzäumen, das waren Heidenchristen, die waren mittlerweile so degeneriert, ähnlich wie wir, würde ich sagen, denen musste man das mal im Klartext schreiben. Aber wir müssen uns vor dem Irrtum bewahren, ach, jetzt in 1. Korinther 7 beginnt ein neuer Umgang mit Sexualität. Mitnichten. Das ist das ursprüngliche Design Gottes für Sexualität. Okay? Und jetzt lasst uns diesen Abschnitt lesen. 1. Korinther 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also ihr seht, dass der erste Korintherbrief ist tatsächlich nicht der erste Korintherbrief, da sind schon Briefe vorher hin und her gegangen. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. An der Stelle hake ich meistens ein und frage, wenn wir so in der Jüngerschaft oder in der Seelsorge über diesen Abschnitt reden, was meint Paulus mit ehelicher Pflicht? Und das frage ich euch jetzt. Darf ruhig jemand aussprechen? Was meint er? Von was redet er? Was ist das Thema? Nur damit wir alle auf der gleichen Seite sind.
Also im Vers 2 steht was mit Unzucht, da muss der Vers 3 auch was mit Sexualität zu tun haben. Ja.
Genau, sehr gut. Also er leitet das Thema schon in 1 und 2 ganz klar mit Sexualität ein. Und im Vers 4 sagt er dann sogar, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also ich möchte bitte das Thema klarstellen, um was, von was redet Paulus hier?
Von Sexualität, ja.
Oder noch deutlicher von Geschlechtsverkehr, von dem Verkehr zwischen Mann und Frau. Das ist für euch, hoffe ich, alle klar, aber als ich zum ersten Mal mit im Beisein seiner Eltern, das hat sich so ergeben, am Abendbrottisch und wir kamen auf das Thema und dann kamen wir auf 1. Korinther 7 und dann haben wir langsam darüber geredet und natürlich wusste ich, oh, jetzt wird's heiß. Ja, und da waren die zwei Jungs der Familie anwesend, oder zwei von den Jungs. Und dann habe ich den Vater so augenzwinkernd gefragt, sollen wir weiter darüber reden? Er hat so gemacht. Ja, also das war deutlich, die hatten auch nie so richtig über das Thema geredet. Und dann habe ich nur diese Frage gestellt, dem Ältesten von den Jungs, von was redet Paulus hier? Der hat es nicht gewusst, der hat es nicht gesehen. Kein Vorwurf, weil es steht nun mal nicht das moderne Wort Geschlechtsverkehr da drin. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es geht um den Verkehr. Er regelt hier in Anführungszeichen den Verkehr. Und dieser älteste Junge, der ist wie von der Tarantel gestochen, aufgesprungen, das werde ich nicht vergessen, das ist jetzt mein Standardbeispiel, rennt weg, kommt mit einem großen Bleistift, kommt zurück und macht alles schwarz daneben. Ich so, ach du meine Güte, was denn jetzt passiert? Ja, macht er das alles weg, will er das nicht mehr lesen? Aber ich habe dann genau hingeguckt, nee, nee, ich habe ihn auch gefragt und er sagt, ich will auf keinen Fall vergessen, wo das steht. Ja, das war das erste Mal vermutlich, weil die Bibel war sehr jungfräulich. Das war das erste Mal, dass er sich in seiner Bibel überhaupt was angestrichen hat. Weil warum hat er das gemacht? Der konnte nicht glauben, dass die Bibel so deutlich und so direkt über Sexualität redet. Die Bibel redet viel mehr über Sexualität als über Kindererziehung. Aber wir reden nicht drüber. Und das ist ein Problem, das hatte ich eingangs schon gesagt, weil Gott füllt dann, Entschuldigung, die Welt füllt dann diese Lücke. Und das mit viel, viel Schmutz und Bösem. Also nochmal, wir lesen den Abschnitt jetzt nochmal und wir wissen alle, es geht um Sexualität, respektive ganz konkret um Geschlechtsverkehr. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also die Korinther hatten auch Mut, das Thema anzusprechen, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen, wir gehen auf 2 nicht ein, aber ihr müsst den Vers 2 im Kontext von Kapitel 6 unbedingt sehen. Es geht nicht einfach nur um Pornäa, das wäre zu einfach. Es geht um diese Unzucht des Tempelgötzendienstes. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Vers 3, der Mann leiste der Frau, also jetzt geht es um die Beziehung in der Ehe, die eheliche Pflicht. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Und jetzt kommt das, was mich sehr spät, lange nach dem 23. Lebensjahr, extrem überrascht hat und vielleicht überrascht den einen oder anderen sogar heute. Vers 4, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Wir haben den Kontext eindeutig geklärt. Es geht um Geschlechtsverkehr, es geht um Sexualität. Und in diesem Kontext sagt Paulus, oder ich spule mal zurück, sagt Gott von Anfang an, die Sexualität oder alles, was an dir sexuell ist, ich übersetze das jetzt mal, gehört nicht dir selbst, sondern deiner Ehefrau, wenn du eine Ehefrau hast. Und die Sexualität der Ehefrau gehört nicht ihr, sondern gehört dem Mann. Und ihr Lieben, für mich, ich weiß noch ganz genau, wo ich mir das erste Mal ja, so durch den Kopf abgehen lassen, da haben sich Bände aufgetan. Das habe ich nie gehört und auch nie verstanden.
Geht es hierbei nur um die Sexualität oder geht es auch um den Körper allgemein?
Nee, es geht hier ganz konkret um die Sexualität. Ja, es geht, wir sind ein lebendiges Opfer, aber unser Leib, der gehört dem Herrn. Aber das hängt miteinander zusammen und wir kriegen auch die Brücke jetzt gleich. Als ich das erste Mal gelesen habe, und so, also nicht das erste Mal, als ich das neulich auch vor einer Gruppe von Männern in Berlin vorgelesen hatte, da saß einer drin und da hast du richtig gemerkt, wie das gerattert hat. Und dann hat er, der wusste wahrscheinlich gar nicht, was er sagt, hat er auf einmal ganz laut gesagt, ja, dann ist ja Selbstbefriedigung Sünde. So schnell ist das bei ihm angekommen. Ihr Lieben, wenn es wirklich so ist, oder ich kann es auch nochmal, wenn wir das Thema gerade angestochen haben, dann können wir darüber kurz reden. Es gibt leider unter Christen heute schon die Meinung, ah, Selbstbefriedigung ist kein Problem. Das ist nur eine legitime Form, Druck abzulassen. Ist das wirklich so? Wenn du so weit bist und glaubst, Selbstbefriedigung ist kein Problem, ich meine, das kann das geringere Übel sein, da stimme ich zu. Ja? Aber wenn du sagst, Selbstbefriedigung ist kein Problem, dann sagst du auch, Adam und Eva haben sich selbst befriedigt, vor dem Sündenfall. Und dann sagst du auch, Paulus hat sich selbst befriedigt. Und dann sagst du auch, der Herr Jesus hat sich selbst befriedigt. Und auch wenn das jetzt nur ein logisches und furchtbares Argument war, ihr Lieben, 1. Korinther 7, Vers 4 sagt eindeutig, dass Selbstbefriedigung ein großes Problem ist. Warum? Alles, wir bleiben jetzt mal bei uns. Alles, was an dir sexuell ist, ist nicht dein Eigentum und ist nicht für dich geschaffen. Das heißt, wenn ich es gebrauche, und denk jetzt nochmal an die Einleitung, seit dem Sündenfall bin ich auf eins programmiert. Ich möchte alles in dieser Welt gebrauchen zu meiner Verherrlichung. Und glaubt ihr, das macht vor der Sexualität Halt? Ganz im Gegenteil. mit dem Sündenfall missbrauche ich jetzt auch meine Sexualität, um mir selbst zu dienen. Und deswegen ist Selbstbefriedigung auf jeden Fall Sünde. Das ist überhaupt keine Frage. Warum? Deine Sexualität, alles, was an dir sexuell ist, hat nur einen Sinn. Welchen Sinn? Nach 1. Korinther 7, es hat noch mehr als einen Sinn, aber einen Hauptsinn. Und welcher ist das nach 1. Korinther 7, Vers 4? Du sollst deiner Frau damit dienen. Das ist der Grund, erlaubt mir, ich werde nicht konkreter, aber erlaubt mir, das zu sagen, warum Mann und Frau auch in diesem Punkt so gut zusammenpassen. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Und warum Mann und Mann nicht zusammenpassen und Frau nicht zusammenpassen. Weil der Mann der Frau mit allem, was an ihm sexuell geschaffen ist, den maximalen Genuss verschaffen soll. Das ist der Sinn von Sexualität. Das ist auf einmal eine, für manche vielleicht, und so war es da in Berlin für den jungen Mann, das war eine ganz neue Blickrichtung. Das hat er noch nie gesehen. Ja, ich will nicht sagen, dass damit jetzt alles klar ist, aber wir müssen doch erst einmal, bevor wir überhaupt zu sexueller Reinheit kommen, erstmal Sexualität verstehen. Von was wir überhaupt gefallen sind, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und wenn wir Sexualität so verstehen, dass wir als sexuelle Wesen, unter anderem, wir sind ja nicht nur als sexuelle Wesen geschaffen, wir sind auch als ja, körperliche Wesen, als moralische Wesen, als arbeitende Wesen, als soziale Wesen, die Gemeinschaft haben. Ja? Es bezieht sich, bitteschön, das ist nur das Thema heute Morgen, aber es bezieht sich nicht alles nur auf Sexualität. Aber ja, Gott hat uns auch als sexuelles Wesen geschaffen. Und dass er uns als sexuelles Wesen geschaffen hat, hat einen Sinn. Zu dienen. Dem anderen damit maximalen Genuss zu verschaffen. Und merkst du, wenn du zum ersten Mal vielleicht, so wie ich vor einigen Jahren, Sexualität biblisch verstehst, verstehst du im gleichen Atemzug, das ist ja was absolut Gutes. Das ist ja was absolut Reines. Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, und jetzt rede ich mit den Worten von Roger Pugh, Gottesdienst. Das geht manchen schwer über die Lippen, oder? Weil wir so schamverdorben sind oder so von der Sünde so verdorben sind. Deswegen können wir in diesen Kategorien so schwer denken. Aber geht nochmal zurück. Sexualität ist was absolut Gutes. Es war vor dem Sündenfall und es war sehr gut. Warum war es sehr gut? Weil in Adam noch nicht einmal der Hauch von Selbstsucht war. Adam konnte an nichts anderes, selbst bei dem Thema Sexualität, denken als... Das ist ganz klar, das ist dazu da, damit ich meiner Frau damit diene. Und übrigens, Eva ganz genauso. Ja, für sie gilt genau das Gleiche. Ist heute nicht unser Thema, wir sitzen hier mit Männern, aber ja, unter Selbstbefriedigung so eine Frau, das geringere Thema, aber ist auch ein Thema. Und es ist genauso böse, ist genauso selbstsüchtig, das sieht genauso der sündhaften Selbstverherrlichung. Alles, was an einer Frau sexuell ist, hat einen Grund. Jetzt wachen manche auf und ja, wird es wieder schöner. Es hat einen Grund, damit sie dem Mann den maximalen Genuss verschafft. Und hier, das jetzt nur am Rande, das soll nicht der Hauptgegenstand sein, weil wir wollen eigentlich darüber reden, wie kommt man zur sexuellen Reinheit. Aber überlegt mal oder denkt noch mal ein kleines bisschen über Gottes Ökonomie nach. Ökonomie ist ein komisches Wort. Also wie Gott rechnet, ja, seine Mathematik. Denkt mal ein bisschen über seine Mathematik nach. Die meisten von uns, ich würde sagen alle von uns, sind mit einer selbstsüchtigen Vorstellung von Sexualität aufgewachsen. Warum? Die Welt verdirbt uns nicht erst. Die Sünde verdirbt uns. Die ist schon in uns drin. Versteht ihr? In dem Moment, wo ihnen die Augen aufgetan waren, waren sie sofort schambehaftet. Waren sie sofort selbstsüchtig über Sexualität gedacht haben. Ja? Also sexuelle Sünden, die waren von Anfang an schon da. Da brauchst du nicht Sodom und Gomorra oder Korinth oder die Reeperbahn zu. Das war schon von Anfang an. Aber jetzt denkt man in Gottes Ökonomie. Du willst eigentlich, dass dir gedient wird. Aber das sollst du nicht. Du sollst lernen, völlig selbstlos, auch im Bereich der Sexualität, zu dienen. Aber du stell dir mal vor, du hast eine christliche Frau, die hat es auch verstanden. Die denkt nicht an sich, sondern die denkt, Sexualität habe ich bekommen, und dem anderen zu dienen. Wisst ihr, was dann passiert? Dann bekommen beide das und nur dann und nur in diesem Rahmen, was sie in ihrer Selbstsucht niemals hätten kriegen können. Niemals. Bei aller Fantasie und bei aller Perversion und bei allem, was die Welt sich ausdenkt. Das ist alles selbstsüchtig. Und er schafft niemals die Erfüllung, die sich ursprünglich Gott für die Sexualität gedacht hat. Und wenn ihr so jetzt, und das ist vielleicht gut, dass wir bis dahin gekommen sind in der ersten Stunde, dann wollen wir über Reinheit reden, aber jetzt haben wir erstmal über den Sinn des Lebens und über Sexualität geredet. Wenn wir Sexualität so verstehen, wie es die Bibel versteht, dann geht es uns wie dem jungen Mann in Berlin, der sofort versteht, auch wenn Selbstbefriedigung ein absolut verbreitetes Problem ist, ja, 80-90% der jungen Männer fangen im geschlechtsreifen Alter damit an zu spielen. Das ist Realität. Leider. Aber dann wird uns sofort klar, das ist die falsche Richtung. Ja, du trainierst dich in der falschen Richtung. Im selbstsüchtigen Umgang mit der Sexualität, wie mit vielen anderen Dingen in deinem Leben. Du trainierst dich ständig in der falschen Richtung. Ja. Aber es kann auch, das wird damit sofort klar, was Selbstbefriedigung angeht, aber ihr Lieben, das macht vor der, also mit der Ehe ist nicht auf einmal alles klar. Das erkennst, wenn du das verstanden hast, wie Gott sich Sexualität gedacht hat, dann verstehst du jetzt auch, dass mit der Heirat nicht auf einmal alles klar wird. Ich bin dankbar, dass wir hier in der Gemeinde, ja, wir haben nicht ein super offenes Verhältnis, dass jeder mit jedem über alles redet. Aber ich bin dankbar, dass wir hier in der Gemeinde recht offene Beziehungen haben. Und das sollte Gemeinde sein, dass wir offen auch über solche Themen reden können. Und bei einem Spaziergang hat mal ein Bruder aus unserer Gemeinde zu mir gesagt, du, ich muss dir ehrlich sagen, einer der Hauptgründe, warum ich geheiratet habe, war, um legalen Sex zu haben. Das kann ein Motiv sein für Ehe. Aber seht ihr, das kann nicht tragfähig sein. Weil, wenn du Sexualität richtig verstehst, es ist zum Dienst gegeben, zum Dienst am anderen. Und ja, du bekommst ja, was du willst, wenn du es richtig einsetzt. Aber wenn du Sexualität richtig verstehst, nach 1. Korinther 7, Vers 4, du gehörst dir nicht selbst, du gehörst deiner Frau und du sollst ihr damit dienen, dann verstehst du auch, Selbstbefriedigung macht vor der Ehe keinen Halt. Selbst wenn Männer nicht Hand an sich selbst anlegen, du kannst Selbstbefriedigung zu zweit praktizieren, wenn du Sexualität nicht göttlich verstanden hast. Wenn du nur darauf aus bist, dass deine Frau dich befriedigt, dann ist das Selbstbefriedigung zu zweit. Und deine Frau denkt das Gleiche. Das kann nicht funktionieren. Es funktioniert, aber es funktioniert ja furchtbar. Furchtbar. Also, Sexualität, warum hat Gott das so eingerichtet? Da ist was Göttliches dran, durch und durch. Weil Gott ist nicht nur groß und wunderbar und erhaben, Gott ist absolut demütig, barmherzig und gnädig. Gott ist nicht nur ein Schöpfergott und ein herrlicher Gott, er ist ein dienender Gott. Und denkt jetzt nochmal zurück, wir sollen ihn verherrlichen mit unserem Wesen, auch mit der Sexualität. Wenn du lernst, mit Sexualität zu dienen, als sie selbstsüchtig zu missbrauchen, was tust du dann? Du dienst Gott, weil das ist sein Wesen. Er macht genau das schon sein, in Anführungszeichen, Leben lang. Er kann gar nicht anders. Er ist absolut selbstlos. Er hat sein Leben für dich gegeben. Das werden wir nie fassen, richtig. Was es heißt, dass der Schöpfer sein Leben für uns gibt. Und kriegst du wenigstens ein Geschmäckle, sagen die Schwaben, ein Geschmäckle davon, dass Sexualität absoluter Gottesdienst ist, wenn man sie richtig einsetzt. Wenn man selbstlos damit dient und sie nicht in seiner Selbstsucht missbraucht. Okay? Und deswegen, wir wollen Schluss machen, und deswegen, das öffnet uns dann die Perspektive für das Thema im zweiten Teil. Der falsche Umgang mit Sexualität, den jeder von uns, denke ich, kennt, sage ich jetzt mal so pauschal. Ich weiß nicht, ob ich da jemandem Unrecht mit tue, aber die Statistiken sind verheerend. Ja, und das Gespräch auch, und das ist nicht schlimm, ja, für Sünde, also nicht schlimm ist vielleicht etwas oberflächlich, aber wenn es wirklich Sünde ist, dann gibt es Hoffnung, weil für Sünde ist Christus gestorben und von Sünde will Christus dich jetzt frei machen. Aber ich will dir nur damit, und das so als kleinen Appetit haben für die zweite Stunde, falls einer nach dem Frühstück verschwinden will, weil er denkt, jetzt habe ich das, was ich wollte, ja, in seiner Selbstsucht. Es geht bei dem falschen Umgang mit Sexualität offensichtlich um viel mehr als ich habe zu viel Lust oder ich habe zu viel Appetit. Tatsächlich, und da möchte ich, dass wir nachher drüber nachdenken, geht es beim falschen Umgang mit Sexualität, geht es um ein Anbetungsproblem. Versteht ihr? Das ist viel tiefer. Das ist nicht nur was Äußeres. Oh, ich muss mich jetzt irgendwie ein bisschen kontrollieren. Das ist richtig und gut für einen Anfang. Ja, dass man einen Rechenschaftspartner hat, dass man Dateien installiert oder Programme installiert, dass man nicht mehr ins Internet kommt, dass man, was weiß ich, seine Augen bewahrt. Das ist alles wichtig. Das ist alles richtig, ist alles gut. Aber das ist nur ein Anfang. Wenn du bis zum Kern vorstoßen willst, was ist der falsche Umgang mit Sexualität im Kern? Es ist ein Anbetungsproblem. Ich stehe nämlich jeden Tag vor der Entscheidung, wem will ich dienen? Wen will ich wirklich anbeten? Möchte ich ihn anbeten? Und da, das tue ich, wenn ich meiner Frau selbstlos diene oder wenn ich meine Sexualität aufbewahre bis zu dem Tag, wo ich meiner Frau selbstlos dienen kann. Oder will ich mir selbst dienen und mir meine Frau gebrauchen, missbrauchen? Und das ist recht, wenn ich das Wort gebrauche. Es findet Missbrauch statt und nicht erst durch Gewalt. Es findet schon der Missbrauch statt, wenn ich die Sexualität benutze oder wenn ich meine Frau missbrauche, um einfach nur meine Befriedigung zu suchen. Seht ihr, es ist ein viel tieferes Problem. Es ist ein Anbetungsproblem. Aber es ist gut, dass Gott uns die Augen dafür öffnet, weil dann gibt es auch wirklich Hoffnung auf Veränderung. Wenn sich die Anbetung in meinem Herzen, und das ist ein Prozess, wenn sich das ändert, wenn ich mehr und mehr lerne, aus Dankbarkeit, weil er mir zuerst gedient hat, ihm zu dienen, um seinetwillen zu leben, dann wirst du auch frei von diesem, unter anderem, von diesem selbstsüchtigen Umgang mit der Sexualität. Okay? Bete ich mit uns?
Ja.
Dann, ihr könnt sitzen bleiben. Das ist so. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich Danke sagen, dass wir dich trotz unserer Selbstsucht und trotz unserer Schuld und Sünde, die jeder von uns auf sich geladen hat, nicht nur im Bereich der Sexualität, Vater nennen dürfen. Und das ist nicht wegen uns, sondern das ist wegen dir, Herr Jesus Christus, weil du unser Heil, unsere Beziehung zu dir nicht auf unserer Kraft, auf unserem Vermögen aufgebaut hast, sondern auf deiner Gnade und auf deinem vollendeten Werk von Golgatha. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du für alle Schuld gestorben bist. Für meine Schuld, für unsere Schuld, für die Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der zukünftigen, die du schon kennst. Und hast sie ans Kreuz getragen, weil es keinen anderen Weg gibt, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Danke, Herr, Vater, dass du uns nicht nur da stehen lässt, Herr, als Versöhnte, die eines Tages mal bei dir sein dürfen. Danke, Herr, dass du uns auch unterweist als Kinder, dass du es gut mit uns meinst, uns aufklärst durch dein Wort in allen Bereichen des Lebens, dass wir dir wohlgefällig leben können, auch im Bereich der Sexualität. Ich will dir Danke sagen, dass in dieser Wahrheit das Potenzial liegt, uns wirklich frei zu machen, so wie es in deiner Bibel steht, in deinem Wort steht. Uns frei zu machen, auch von diesem knechtischen, selbstsüchtigen Umgang mit unserer Sexualität. Hab Dank dafür und wollen dir dafür die Ehre geben, dass du uns Wahrheit anvertraut hast und Gnade und Liebe. Amen.
Amen.